England kann es doch noch, der heilige Jamal und das Finale kann kommen. Damn. Yo Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zur Fussi Season von Steak and Lobster. Steak and Lobster Fussi Season Episode 143. Ja, es ist früh am Morgen, deswegen ein bisschen durcheinander. Sorry Jungs und Mädels da draußen. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfernews und natürlich Updates zu Stars und mehr. Und wir sind wieder vereint.
Endlich. Was geht's? Becks am Start, Leute. Schönen guten Morgen, guten Mittag und guten Abend.
Jo! Spaß.
Ja, wir haben eine Menge zu bequatschen, Leute. Letzte Woche hat ja Herb übernommen mit Rommel. Mhm. War auch eine geile Folge.
Thanks.
Ihr habt auch noch ein paar Sachen,
die wir noch klarstellen möchten. Ja, okay.
Mhm. Die Sachen, die ich loswerden möchte.
Einmal mit Rage reinstarten.
Ja, genau. Also hört mal jetzt zu, Spaß. Nee, ist eine Menge passiert. Und ja, endlich auch auf dem Transfermarkt. Da passiert jetzt immer mehr. Denn wir neigen uns dem Ende zu bei der Euro 2024. Heißt, ganz, ganz viele Spieler dürfen mittlerweile dann auch ihre Verträge unterschreiben, weil sie nicht mehr in Deutschland sind. Was erwartet euch?
Oder digital.
Heute? Ja, okay, digital Unterschrift.
Ehrlich, es gab einen Transfer.
Echt?
Mhm. Einen großen.
Kommt er dran?
Ja.
Okay, geil. Was erwartet euch heute, Leute? Also, Highlights der Woche, unter anderem mit Transfer-News. Dann haben wir unsere Top 3 in einigen Kategorien aufgestellt. Top 3 der EM, versteht sich, Tore, Spieler, Paraden, Spiele und Youngster. Und dann haben wir noch natürlich das Hauptthema.
Ja, das Finale. Hauptthema. Die Halbfinalpartien gucken wir uns nochmal an, was genau ist da passiert, wieso, weshalb, warum. Und dann gucken wir uns natürlich das Finale an, was am Sonntag ansteht.
Crazy.
Und yeah.
Crazy. Vorweg, wie findest du die Teams im Finale?
Ich finde es vielversprechend. Ja, also fußballerisch eigentlich sollte auf jeden Fall was gehen, aufgrund der einen Mannschaft auf jeden Fall, aber die andere Mannschaft hat im Halbfinale gezeigt, dass sie es doch irgendwie können.
Ja, Spanien, Spaß.
Ja. deswegen, ich denke, es wird ein gutes Spiel.
Ja, denke ich auch.
Also es ist ein würdiges Finale. So, vor der EM hätte ich gesagt, ja, nehme ich als Finale. So ist möglich. Also ist jetzt nichts, ist jetzt keine Überraschung.
Die Storyline stimmt auch.
Ja.
Ja. Ich würde sagen, wir jumpen straight rein. Vorher aber noch, Leute, falls ihr keine Bewertung da gelassen habt, macht das. Folgt uns auf TikTok, Instagram, YouTube.
Patreon.
Ja, nehmen wir zusätzlich noch eine Folge auf. Das heißt, wir gehen da detailliert nochmal auf die Gerüchteküche ein. Und ich würde sagen, lass auch direkt damit dann starten bei den Highlights der Woche.
Yes.
Wir hatten eine Menge. Unter anderem João Palhinha.
Das ist die digitale Unterschrift gewesen, by the way.
Echt?
Ja.
Geil.
Also hat man so gelesen, dass er digital unterschrieben hat.
Genau, also Bayern holt sich endlich seine Holding Six, eigentlich Tuchels Holding Six, der wollte den letztes Jahr, hat er nicht bekommen. Jetzt kommt ein Vincent Kompany und der kriegt gefühlt alles in den Hintern gesteckt. Ich bin ehrlich, der Disrespect Tuchel gegenüber wird damit immer größer, Digga. Okay, Tuchel hat seinen Kane bekommen, ne? Keine Frage.
Ja.
Aber
ja,
sonst drumherum jetzt nicht viel. Kim Min-jae natürlich, okay.
Ja, du hast den Kane halt für einen Kane, da hast du jetzt zwei andere Spieler bekommen für die Summe, ne?
So.
So ein Olise und halt ein Palhinha.
Das ist schon crazy. Ja, Palhinha wechselt für eine Ablöse von 50 plus Add-ons.
Ja, also bis 55 kann das ansteigen.
Für einen 29-Jährigen, einige haben gesagt, boah, ist das nicht zu viel Geld. Und dann Hashtag Casemiro und sowas, ne, der wechselt zu Manchester United, hat sich ja auch nicht so ausgezahlt, sagen einige. Natürlich war eine große Summe damals, aber unterm Strich, Casemiros erstes Jahr hat er bewiesen, dass er unnormal wichtig sein kann. Zweites Jahr bist du trotzdem mit einem Pokal rausgekommen. So. Und Palhinha, meiner Meinung nach, ist irgendwie, wirkt zumindest auf mich, auf den Beinen ein wenig frischer, ne, auch von der Grundathletik her. Ja. Mit 29 Jahren, gerade auch die letzten zwei, drei Spiele bei der Euro hat er nochmal bewiesen, dass er wirklich mitunter auch der beste Portugiese auf dem Platz war, ne? Weil er einfach wirklich alles abräumt.
Komplett.
Ich finde, wenn du wirklich so ein Leck hast und das stopfen kannst, dann ist die Ablöse egal. Einige haben gesagt, Uli Hoeneß hat 2019 gesagt, 70 Millionen für einen Rodri seien zu viel. Ja, warum zahlen die jetzt so?
Da wusstest du doch nicht, dass ein Rodri so gut wird, wie er jetzt ist.
Erstens das und zweitens, ja, vielleicht hat man daraus gelernt.
Aber ganz kurz, es gab einen Spieler in der Bayern-Historie, der auch eine Rekordablöse war und der auf dieser Position bewiesen hat, wie wichtig dieser Spieler sein kann oder ist. Ja,
Javi Martinez?
Absolut.
So. War auch nicht der flashieste Guy.
Er war nicht der Spieler, der im Mittelpunkt stand, aber er hatte eine Geist... Ich weiß noch, seine erste Saison hatte Bayern, ich glaube, nicht ein einziges Spiel verloren in seinen ersten... Immer wenn er auf dem Platz stand. Ja, immer. Das ist
crazy.
Er hatte auch eine Zweikampfquote zum... Also, ne... solche Spieler willst du ja, die du an sich nicht so bemerkst, die aber alles abräumen und ja, für eine Stabilität sorgen, die ja, du erst im Nachgang.
Mir geht es halt einfach darum, du holst einen Spieler internationaler Klasse, der bei den Bayern sich zu einem Weltklasse-Spieler etablieren kann. 29 heißt auch, das ist ein Plug-and-Play-Spieler, du brauchst da nichts aufbauen, du brauchst ihm eigentlich nichts mit auf den Weg geben, der Typ wird liefern. Und ich bin auch ehrlich, die Mittelfeldposition, das wird auch später relevant, wenn wir über einige Youngster reden. Mhm. Die Mittelfeldposition, zentral, das ist die Position, wo du am meisten exposed wirst. Entweder kannst du spielen oder nicht. Und das sieht man auf der Position. Auf dem Flügel hast du manchmal diese kranken Momente von dem Spieler. 1 gegen 1 hat er sich durchgedribbelt, zack. Aber du hast immer diesen Leistungsabfall. Diese Konstanz ist da nicht. Aber im zentralen Mittelfeld, gerade als Sechser, das kannst du nicht verstecken. Weißt du, und er ist halt wirklich extrem konstant.
Man muss halt sagen, so die großen Teams, die Champions League gewinnen, und auf dem Niveau misst sich der FC Bayern eigentlich. Ne, eigentlich sprechen wir nicht über, wir wollen Bundesliga gewinnen, sondern wir wollen Champions League gewinnen.
Natürlich.
Und da hat die Vergangenheit einfach gezeigt,
dass die Position.
Die Titelträger ist, ja, hatten immer einen Top-Sechser. So, ja. Das ist einfach so. Wenn wir die letzten Jahre zurückgucken, immer.
Genau. Also, unterm Strich, guter Transfer, 50 Millionen, ist jetzt auch nicht die Welt, bin ich ehrlich.
Außerdem, in der heutigen Zeit ist das...
Genau, der Typ kommt aus der Premier League, bringt eine gewisse Härte mit, Fitnesslevel, Kompanie hat ihn live gesehen, so, ne? Also, ja, wir sprechen viele Sachen dafür, ich find's geil. Sehr, sehr
guter Kompanie, Transfer. Apropos Kompanie, nochmal kurze Take, weil wir auch drüber gesprochen hatten, ich glaube beim vorletzten Mal oder so, dass Sacha Bowie ja so ein Fragezeichen, soll ein absoluter Spieler für Kompany sein, ja, von Kompany. Weil er wollte ihn zweimal schon zu Burnley holen.
Krass.
Und hat ihn nicht bekommen und soll ein Fan von ihm sein tatsächlich.
Ja, viele vergessen Bowie tatsächlich, ne? Aufgrund der Verletzung ist ein bisschen unglücklich alles vonstatten gegangen, ist im Winter gekommen, hat sich dann direkt verletzt gefühlt.
Genau.
Deswegen sehr nice, würde dann aber auch wahrscheinlich bedeuten, dass Kimmich im Zentrum spielt, was ja jetzt mit einer Holding Six klappen kann.
Oder geht.
Oder geht.
Weil jetzt kriegst du noch Geld für ihn.
Ja. Was ist noch passiert? Ein Transfer aus der Bundesliga Richtung Herzensverein von Romario.
Ja. Ich habe schon geschrieben. Jan-Niklas Beste. Geisteskrank random. Jan-Niklas Beste haben wir kurz verpflichtet, ich glaube für 4 Millionen.
Zu Benfica, Leute.
Zu Benfica Lissabon. Ist so ein richtiger random Transfer. Ist aber, bin ich ehrlich, so Roger Schmidt will ihn haben. So, dann holen sie ihn mal eben. Ist ein sehr variabler Spieler, kann offensiv. Ich meine,
zahlt sie auch gefühlt nichts.
Hochspielen. Also, ich glaube, Linksverteidiger, links außen, ne, hat er immer gespielt zuletzt. Wir haben Grimaldo abgegeben, haben nicht so den Ersatz gefunden.
Bro, der Spielertyp, das ist eine Low-Budget-Version von Grimaldo. Auch was Standards und Ecken und sowas
betrifft. Ja, genau, also, deswegen. Ich glaube, das könnte das Spielsystem bereichern. Bin mal gespannt, wie er klarkommt in Lissabon, in Portugal, aber.
Also im schlimmsten Fall,
worst case,
gibt's ein Rotationsspieler ist, ja, ist das gut investiertes Geld.
Genau, worst case, nach einer Saison sagt man, nee, passt nicht und er geht zurück in die Bundesliga für 2,5 Millionen.
Ja.
So, ja, also es ist wirklich so.
Ja, apropos Bundesliga, von einem Bundesliga-Absteiger zum Zweitliga-Dino Davy Selke wechselt zum Hamburger SV ablösefrei, nachdem es mit einer Vertragsverlängerung bei Köln nicht geklappt hat.
Ja.
Der meinte ja, der will bleiben, wollte aber die Forderung von ihm nicht erfüllen. Er meinte, ich wollte hier bleiben, aber das wurde mir genommen. Ne? Wo ich sage, ja Bro, Digga, dann nimmst du einen Paycut. Ist doch klar, dass ein Absteiger ein bisschen Geld sparen möchte.
Plus, du weißt, dass die keine Transfers machen dürfen. Ne? Also es ist schon ein bisschen asozial, dann auch noch mehr Geld zu verlangen eventuell.
Ja, aber ich finde genau dann. Du bist ja auf mich angewiesen. Das ist ja eine gute Verhandlungsposition eigentlich.
Ja, eigentlich ja, aber Ich würde sagen, ey, okay, ne, jetzt dieses Jahr, ihr dürft keine Transfers machen. Da berücksichtige ich, aber nächstes Jahr will ich schon festgehalten haben, dass ich keine Steigerung
habe. Zum Transfer selbst, viele haben den kritisiert, weil sie der Meinung sind, ey, wir haben doch Bobby Glatzel.
Auf den ersten Blick habe ich es auch übrigens.
Und außerdem, Davy Selke ist ein Meme geworden, der liefert nicht, der macht das.
Er war sehr stark eine Zeit lang.
Bro, ich bin ehrlich, du hast einen 1,95 Stürmer, jetzt quasi als Backup für einen Glatzel, selber Spielertyp, Pi mal Daumen, viel jünger, du zahlst keine Ablöse, der Typ hat einen Marktwert von 2,5 Millionen. Und ganz ehrlich, du hast nicht die Garantie, dass Bobby Glatzel jedes Spiel gut spielen wird.
Erstens das, ich gebe dir noch zwei weitere Takes. Du hast endlich einen vernünftigen Backup-Stürmer, also du hast nicht irgendwie Fragezeichen, wenn Glatzel verletzt ist oder nicht leistet oder liefert. Und ein Selke hat unter Baumgart gespielt und ist unter Baumgart aufgeblüht. So,
ja,
wieder so ein bisschen.
Deswegen, also ich feiere den Transfer voll, ganz
Im Nachgang habe ich auch überlegt, dachte mir so, ey, du hast damit das Stürmer-Thema einfach komplett, da hast du gar keinen Kopfschmerzen jetzt mehr.
Ja, brauchst nichts mehr machen.
So, du hast zwei Stürmer, die absolut zweitligawürdig sind.
Nemeth hast du theoretisch auch noch.
Genau.
Ja, also es läuft. Ja. Ich find's gut.
Ja, okay.
Dann haben wir noch News aus Italien. Einmal Spinazzola, der zu Napoli wechselt, wo ich sage, ja, ist
von nicht AS Rom, ja, genau. Vertrag ausgelaufen.
Tapetenwechsel.
Und Di Lorenzo hat sich nochmal öffentlich entschuldigt, weil er auch, glaube ich, Transfergerüchte angeheizt hatte und bleibt aber jetzt auch bei Napoli, by the way. Also Napoli versucht auch, Emre Can soll ja auch ein Thema sein.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Genau, und dann hatten wir noch ein Highlight für mich,
ja,
weil ich es einfach todesgefühlt habe. Juve holt Kefren Thüram.
Ja, ganz kurz, also was Juve jetzt gerade macht.
Brutal, Douglas Luiz und Thüram.
Ja, Douglas Luiz, Thüram im Zentrum. Plus, vergesst nicht, sie haben den neuen Trainer mit Motta, der sich da wahrscheinlich auch was beigedacht hat.
Ja.
Oder, ich bin ehrlich, ich sehe auch einen Coman vielleicht als Comeback-Spieler bei Juve.
Wäre auch wild. Ja, das Geile an der Thüram-Verpflichtung ist, für die Leute, die ungefähr in unserem Alter sind, damals in unserer Jugendzeit hat ein gewisser Lilian Thüram, nämlich bei Juventus Turin, gespielt. Der Kollege, also erstmal Thüram, ne? Wer ihn nicht kennt, eine absolute Legende. Also die Leute checken nicht, wie gut Thüram war. Das ist so ein Spieler, der, guck, wen hat man im Kopf, wenn man an IVs in unserer Jugend denkt?
Vidic, Ferdinand,
so.
Terry,
genau,
solche Leute. Ne?
Und danach kommt diese Riege mit Sergio Ramos und
ja, das war nochmal eine Generation später.
Das Ding ist,
Boateng und so. Ja.
Leute checken nicht, dass Lilian Thüram damals auf Augenhöhe mit einem Nesta, Maldini und Kova oder auch so ein Spieler, den ich in dieselbe Riege tue, wo man einfach vergisst, wie krank er ist, war Sol Campbell. Der galt unangefochten als bester IV der Premier League.
Ja, ja, ja.
Und Thüram war halt auch so ein absolutes Monster. Der hatte mal einen Doppelpack damals im Halbfinale gegen, was war das, Kroatien gemacht, um den Finaleinzug für Frankreich zu klären. Der war bei der Vertragsunterschrift jetzt für seinen Sohn, mit seinem Sohn dabei. Ist auch nochmal so ein
Gänsehaut. By the way, das ist sein zweiter Sohn, ne? Der andere Thüram spielt bei Inter Mailand gerade und Lazio genau. Bei Frankreich.
Das ist einfach.
Ja, kann man machen.
Das ist schon crazy.
Bisschen vererbt die Genetik und die Anlagen.
Ja, aber das dazu. Dann hatten wir noch was aus Deutschland. Und zwar beendet Thomas Müller seine DFB-Karriere. Und Leute, dafür gibt's einen Applaus.
Safe. Legende.
Thomas Abi.
März 2010, Debüt im Testspiel gegen Argentinien. Jetzt habe ich kurz seine Fresse kopiert hier. Und ja, zusammenfassend, im Juli 2024 bringt er 131 Länderspiele auf den Zettel. 82 Siege konnte er feiern, 45 Tore und 41 Vorlagen.
Okay, ist crazy.
Also 86 Torbeteiligungen in 131 Spielen als in der Nazio ist crazy. Weltmeister 2014 und WM-Torschützenkönig 2010.
Genau. Also es ist die letzte eine richtige deutsche Eiche gewesen. Ja. Wo du sagst, Digga, ey, richtiger Oldschool deutscher Fußballer.
Ja.
Und das ist richtig geil, weil der Typ bringt, er ist so eine Identifikationsfigur geworden für Deutsche, aber auch für die junge Generation, die das einfach gelernt hat, wertzuschätzen. Weißt du, am Anfang waren nämlich immer so,
ich finde,
ja, der sieht komisch aus, wenn er spielt, der ist nicht der ästhetischste Kicker, aber Digga, der hat jeden Trick drauf gehabt.
Ich finde, Müller hat einfach bewahrt ein bisschen immer so dieses, ey, du musst nicht Social-Media-Kicker sein, also schön spielen und Tricks können ohne Ende, sondern du kannst auch Profi werden, erfolgreicher Profi mit Spielintelligenz.
Ja, und wenn du dir selbst treu bleibst, und das hat so, er bewiesen, deswegen ja. Hut ab an Thomas Müller.
Ich finde den Typen genial, ne? Das ist so für mich einer, der auch vom Typ Mensch her, so neben einem Kanté ist Müller für mich so gleich auffasst eigentlich.
Bro, ich bin auch ehrlich, in der DFB-Elf war er die letzten Jahre der sympathischste.
Wenn er Karriere beendet, ich will ihn auf jeden Fall irgendwann bei Steak and Lobster haben. Das wär crazy ja, lustig.
Ruf ihn an, Spaß.
By the way, auch Props, ich mag ihn sehr als jetzt zu ihm, als Experte, Bastian Schweinsteiger, auch sehr sympathisch.
Ja, Mann. Ja, und dann hatten wir noch Manuel Neuer, der sagt, 2026 sieht er als machbar, wo ich mir denke, Bro, jetzt scheiße.
Ja, Digga, rein, es reicht. Also ich schwör's dir, Ter Stegen hat safe eine Dartscheibe mit seinem Gesicht auf.
Also irgendwann muss auch der DFB intervenieren. Ganz ehrlich, ne? Also, ja, du hast jetzt die Quali vor dir und da musst du dann auf den Ter Stegen setzen, damit du Neuer mal signalisierst, Bro, wir müssen auch für die Zukunft planen. Und ja. Ich meine, Ter Stegen ist auch nicht mehr der Jüngste. Wie alt ist der? 32, 33?
Ja, ja.
So, weißt du, also irgendwann musst du mal selbst so checken, dass deine Zeit abgelaufen ist. Gar nicht leistungstechnisch, ne? Wobei man auch sagen kann, da ist ein Abfall.
Ich sag dir, 2026 kann Neuer zum Oliver Kahn 2006 werden.
Ja.
Das ist für mich so ein Also, unabhängig, dass Ter Stegen dann auch schon Rentner ist, gefühlt, aber Lehmann war damals ja auch nicht der Jüngste,
Bro,
mehr.
Ich sag einfach so, er hat diesen Legendenstatus in Deutschland, er ist beliebt, alles cool. Aber missbraucht das jetzt nicht, also du musst nicht komplett das Ding auslutschen, Digga.
Ich glaube, er hat so ein bisschen die Hoffnung, ey, wir haben echt gut gespielt, wir haben jetzt eine Truppe, ich will mich bestmöglich verabschieden, und das ist so vielleicht seine Hoffnung, dass 26 nochmal ein Erfolg kommen könnte.
Bro, er kann sich auch alles verspielen, wenn er
sich verspielt. Ja, ich weiß. Also, ich bin auch für, lass Ter Stegen mal in seiner Karriere ein Turnier spielen.
Ja, nee, Digga.
So, und da ist kein Leistungsabfall, und die Wahrscheinlichkeit, dass er noch in 2 Jahren, ne, wir sprechen über 2 Jahre, da kann einiges passieren.
Also, Ter Stegen wäre in jedem anderen Land wäre Stamm.
Ja, plus, ich sag dir so, wie es ist, wir haben keine Garantie, dass Neuer und Ter Stegen überhaupt beide spielen.
Stell dir vor, Ter Stegen sagt einfach, ey Leute, hab keinen Bock mehr, so. Ja. Ich konzentriere mich darauf, dass ich meine
kann halt
Karriere
passieren oder
verlängere.
Auch verletzungsbedingt jetzt irgendwie in einem Jahr wird er anfälliger. Neuer vielleicht auch, so, ja, was machst du dann? Dann musst du auf Nübel aufbauen.
Ja, oder Kevin Trapp.
Ja, der ist ja aber auch dann schon.
Ja, ist ja so. Also,
wir haben dann nur noch Torwart in den 40ern. Wir holen noch Gabo Kiraj zurück.
Ja, letzte News, Leute, und dann machen wir weiter. Argentinien gegen Kolumbien im Finale der Copa America.
Nach dem
Skandal, Digga, Uruguay gegen Kolumbien.
Ja.
Also, wer das nicht mitbekommen hat, da sind einfach uruguayische Fans komplett eskaliert. Die kolumbianische Fans sind komplett eskaliert. Die uruguayischen Fans hatten Bedenken um ihre Sicherheit, da ist es zur Auseinandersetzung gekommen, sodass sogar Spieler Uruguays auf die Tribünen gegangen sind, unter anderem ein David Núñez, der Fäuste verteilt hat, schon krass, Kapitän Jiménez von Atletico Madrid, der war auch nochmal im Interview, hat das Interview nach dem Spiel gegeben und meinte, ey, gib mir kurz eine Minute, darf ich was sagen, weil wir dürfen nicht aussprechen so mäßig und wir werden immer unterbrochen, aber das muss einmal raus, meint er. Und er sagt, hier, das, was abgelaufen ist mit der Sicherheit, er sagt, das unter aller Sau, hier sind unsere Familien mit Babys und sonst was und die Spieler müssen gucken, dass ihre Familie da nicht direkt bedroht wird, ne? Und unter anderem halt wirklich kleine Babys. So
ja, mäßig. Ja, normal.
Und da geht die Kritik ganz, ganz klar auch in Richtung Security in Amerika, in den USA, weil, Digga, es kann nicht sein, dass du, Digga, das ist ein südamerikanisches Derby, weißt du, zwei riesige Fußballnationen, zwei Nationen, wo du weißt, Bro, wenn so ein Spiel vonstatten geht, dann wird's crazy.
Ja, du kannst auch nicht so Spielerfrauen und so, Kinder, in einem Bereich sitzen, wo also du musst das schon ein bisschen abtrennen voneinander.
Dann machst du da 2, 3, 4, 5 Reihen Abstand, danach Ordner und dann nochmal 4, 5 Reihen Abstand und dann kannst du die Familie da reinsetzen, so weißt du. Aber so wie das da war, geht das echt nicht. Also Darwin Núñez, wenn der jetzt eine Strafe bekommt, Bro, Hut ab, Digga, du hast deine Familie wie ein Löwe beschützt, bin ich ehrlich.
Hat er bei Benfica gelernt, so.
Ja, manche viele. Da aber auch, das ist zum Beispiel eine Sache, die mir noch auf dem Herzen lag, weil...
Also nicht, dass wir hier Gewalt auch ne, positiv an... Aber
nein,
so,
in dem Fall ist
er steht für seine Familie an.
Nein. In dem Fall ist es Selbstverteidigung, ganz ehrlich. Aber das ist noch ein Thema, was ich ansprechen wollte, organisatorisch. Ne? Sowohl bei der EM als auch Copa America, Digga, absolut Trash. Absolut Trash, ich bin ehrlich. Ne? Also man braucht sich nur die Portugal-Spieler anschauen, da hast du schon deinen Eindruck von Flitzern und dies und das, ne? Wie oft Spiele unterbrochen wurden, wie oft der Spielfluss unterbrochen wurde, wie oft die Sicherheit geschissen wurde. Ne? Herb spricht ja immer gerne von der Deutschen Bahn mit den Verspätungen, dass zum Beispiel die Pressekonferenz von dem ein oder anderen Team abgesagt werden musste. Das ist
echt Wahnsinn.
Tedescos Ausraster, ne, weil er halt nur 2 Minuten Ansprache machen konnte, weil er auch so traffic-mäßig einfach nichts genau organisiert wurde. Koeman hatte sich halt beschwert, weil er die Pressekonferenz nicht geben konnte und. Und da muss man sagen, im Nachhinein
weil, muss ich man, glaube viele glaub ich, verstehen, sorry, ja, aber viele verstehen nicht, eine Pressekonferenz ist auch ein Mittel, um Dinge zu sagen, um den Gegner ins Grübeln zu bringen.
Genau.
Ne? Also das ist wirklich das ist auch ein Tool, eine psychologische auch, Dings.
Genau. Deswegen, ich bin ehrlich, organisatorisch war beides sehr ausbaufähig. Und gerade auch, wenn man jetzt reflektiert auf die letzte WM, die ja extrem in Kritik standen und so, wo Infantino sich auf Kopf und Kragen eingesetzt hat, dass er meinte, nee, das wird eine Top-WM. Unterm Strich, ja. Organisatorisch gab es keine bessere WM als die letzte.
Ja, weil sich da, also ne, das muss man ja auch sagen, es wird immer so kritisiert, ja, die da sind so strenge Regeln und so, aber es gibt Grundlagen, warum in gewissen Ländern strengere Regeln herrschen, weil da mehr Ordnung und Respekt herrscht dann auch.
Bro, die Leute hier, ne, und überall, die beschweren sich darüber, dass, und das meinte auch Jimenez bei der Copa, er meinte, es kann nicht sein, dass da Leute trinken, komplett im Suff sind, sich null unter Kontrolle haben und deswegen andere Menschen gefährden. Hm. Ist hier bei der EM genauso gewesen. Vor den Spielen und sonst was extreme Eskalation. Niederlande gegen England, da gab es Straßenschlachten. Weißt du, kriegt man nicht immer alles mit, weil man möchte das niedrigschwellig halten, so keiner Klar. soll Wind davon bekommen. Diese ganzen Becherwürfe und sonst was, wo unter anderem auch, ja Leute, die Türkei hat das auch gemacht, aber Arda Güler wurde auch beworfen. So, weißt du, jedes Land hat das gefühlt gemacht. Und irgendwo musst du dir die Frage stellen, ey.
In Deutschland wurde ein Spiel da schon abgebrochen schon mal, deswegen.
So,
ne?
Weißt du.
Die waren nicht so hart, die Becher.
Welches Spiel war das noch, Digga? Irgendein Spiel wurde dieses Jahr noch unterbrochen, deswegen in der 90. Prinzipiell geht's darum, da muss man sich irgendwie ein bisschen was überlegen, ob du da jetzt tiefer in die Tasche greifst und da 5 Ordner mehr hinstellst oder nicht, so, mach es, weißt du? Aber, das wollte ich einmal loswerden, Argentinien ist halt jetzt der Gegner von Kolumbien.
Ja, ganz kurz noch, es gibt immer die Diskussion noch, EM und Copa hat das den gleichen Stellenwert, meiner Meinung nach, in keinster Weise. Um das auch nochmal klarzustellen.
Auf keinen Fall.
Bro. Also das ist vergleichbar. Ich habe zu liebe Grüße an Nakama Kitchen. Ich habe gesagt, ey, für mich so vergleichbar mit Confed Cup. Also Confed Cup.
Olympia.
Ja, so.
Nein, so krass.
So extrem nicht. Nein, aber es ist wirklich, also erstens, das Turnier ist kurz, weil nicht so viele Teams teilnehmen und die Leistungsdichte nimmt, also du hast eine Handvoll richtig gute Mannschaften, aber das war's dann auch. Also das ist halt das Lustige, die spielen in der Gruppe gegeneinander, spielen Viertelfinale, um im Halbfinale dann wieder auf den Gruppengegner zu treffen. Normal.
Also die USA auch als Gastgeber, ne, ein bisschen
untergegangen
da, aber ach, das ist ein guter Dämpfer, ich bin ehrlich.
Jürgen Klopp hatte ein Jobangebot.
Ach so, ja. Ey, Digga, ich dachte, also als das Gerücht da war, das wurde mittlerweile dementiert, dachte ich mir, ey Leute, denkt ihr, der Typ hat nichts Besseres zu tun, als den besten Trainerjob, den er sich hätte vorstellen können, beiseite zu legen, damit er sich denkt, ey, wisst ihr was, USA würde ihr jetzt bocken. Digga, er hat einen verdammten Mo Salah, Van Dijk, Alisson und hast nicht gesehen. Denkst du, er gibt das auch für ein Team was, weißt du?
Ja.
Aber gut.
Und also einen letzten Thema, Copa. Die größte Überraschung der Copa America.
Die USA war so trash.
Ist James Rodriguez.
Bro!
Er hat ein Tor und 6 Vorlagen in dieser Copa in 5 Spielen gemacht für Kolumbien.
Jedes Spiel
ist mit Abstand ja der beste Spieler in diesem Turnier.
Ja.
Trägt Kolumbien ins Finale und spielt derzeit mit 33 Jahren bei Sao Paulo. Hat davor, keine Ahnung, glaube ich, Verein verlassen, ablösefrei.
Er ist Luxusversion von Shaqiri. Kennst du Spieler, die einfach bei der Nationalmannschaft nochmal ein anderes Level erreichen?
Ich weiß nicht, warum. Er ist so
Premium-Version.
Krass. Er ist so krass bei Kolumbien.
Ja.
Er ist heftig. Und das ist
aber
so,
gönn ich ihm.
Ja, er war immer ein krasser Spieler, ne? Ich glaube, das ging los mit seinem Volley bei der WM 2014, ja. Ne? Glaube ich, war das. Oder 10? 10 oder
14. 14.
Ja, und dann Wechsel zu Real etc. pp. Ihr kennt die Story.
Genau.
Jalla.
Aber das dazu, ich würde sagen, wir jumpen rein. Ups.
Ja, kannst auch applaudieren.
Ja. In unsere Top 3 der folgenden Kategorien. Also, Romme hat eine Liste, ich habe eine Liste.
Ja, also.
Wir stellen uns gegenseitig die Top 3 der Tore, Spieler, Paraden, Spiele und die Youngster vor.
Ja.
Weiß nicht. Wo wollen wir anfangen?
Ich würde sagen, lass uns mit Paraden vielleicht anfangen. Hinten im Tor.
Ja.
Für mich Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Günok gegen Österreich und Diogo Costa gegen Slowenien, gegen Šeško, 1-1. Einfach von der Wichtigkeit auch, ne? Obwohl ich glaube, sagen muss, dass Günok da ein bisschen mehr
oder ohne viel reden.
Torwartqualität gezeigt hat, ohne weil viel reden. Der war perfekt geköpft.
Ja, also und das hat ja
Šeško kann halt mehr draus machen.
Ja.
Also es war bärenstark gehalten, deswegen ist es für mich auf 2. Diogo Costa auf 2 mit der Parade.
Ja.
Günok auf 1 und ich habe noch den Elfmeter von Oblak für mich auf 3 gegen Ronaldo halt. So das es gab andere
krasse ja, vom Moment her.
Vom Moment, ja, ja,
gab's so, glaube ich nichts was wichtiger war.
Ja.
Ja, für mich ganz klar mit Günok auf 1. Da gab's ja auch so Statistiken, Expected Goals irgendwie
ja.
0,96. Ne, also verrückt in der Situation, den so rauszufischen. Costas Parade war auch wild, was den Unterschied zwischen den beiden Positionen oder Paraden für mich macht, ist die Parade von Costa, ne, das war ja eine Beinabwehr, wenn ich mich nicht irre.
Ja, Fuß, so, ja.
Genau, so ähnliche Paraden gab es in anderen Spielen auch. Unter anderem auch von Matt Günok gegen Arnautovic und so, ne, aber das, was Costa abhebt, ist halt einfach der Moment. Ne? Und dann nochmal die Storyline dahinter, das hat das Elfmeterschießen dann überhaupt
ermöglicht, ja.
Ermöglicht, wo er dann komplett zerrissen hat. Und dann gibt es so ein paar Paraden von Mamardashvili, ich glaube Mike Maignan, wo ich sage, ist schwierig, dritten Platz für mich festzumachen. Ich fand, Neuer hatte auch ein, zwei geile Paraden. Ich
glaub, gegen die Schweiz hatte er stark
genau
gehalten.
Ich fand auch so, als er im zweiten Spiel gegen Szoboszlai den Freistoß und so pariert hat, ne, also gab so ein paar Sachen, wo ich sage, echt nice, und da verteile ich einen geteilten dritten Platz.
Ja.
Genau. Das dazu, dann haben wir die Spiele, Top 3 Spiele.
Top 3 Spiele. Ich muss noch mal kurz gucken, so ein bisschen ein paar Spiele mir angucken.
Also für mich.
Aber, ja.
Für mich absolut subjektiv, aber auch objektiv.
Ja.
Auf Platz 1 ist das Spiel Türkei gegen Österreich. Also ich habe lange nicht mehr so ein Spiel gesehen, wo so viel passiert ist. Es war das beste Spiel im Viertelfinale. Extrem viel Spannung, Chancen, die Anspannung vorher, wie die Spieler am Ende komplett halbtot da auf dem Platz lagen. Es waren so viele Emotionen, wo ich einfach sagen muss, Bro, da hat alles gestimmt. Du hast wirklich alles gehabt. Tore, Chancen, Paraden, Zweikämpfe, Grätschen, alles. Ich bin so ein Typ, ich bin kein Fan von diesem taktischen Fußball. Ich bin ehrlich. Ich bin jemand, ich lese mich gerne in Statistiken rein. Ich achte auf taktische Details und sonst was, ne? Aber für mich Fußball in der Essenz ist ein Kampf. Laufbereitschaft, Zweikämpfe. Dieses, du grätscht, drehst dich um zu den Fans, machst, wow, weißt du, was Pepe gemacht hat?
Ja, ja.
Das ist für mich Fußball. Mhm. Und das war in diesem Spiel wirklich offensichtlich für mich. Platz 1 das.
Für mich ist das Platz 2, Für mich ist Platz 1 tatsächlich das Gruppenspiel zwischen Niederlande und Österreich. Das ist 3-2 für Österreich.
Ja.
Also die Österreicher haben...
Das ist auch hier, bei mir auf, ne? Platz 4.
Ansonsten ist, finde ich, Platz 3, boah, da kannst du alles, da könntest du Türkei, Georgien könnte man da reinnehmen, Deutschland gegen Schottland könnte man reinnehmen. Für mich, ich würde von der Wichtigkeit,
vom Spiel her,
wahrscheinlich Deutschland gegen Spanien.
Da.
Auf Platz 2 oder Platz 3. So, ja. Die drei Partien hätte ich jetzt.
Genau. Also bei mir ist Deutschland, Spanien auf Platz 2 und auf Platz 3 Türkei gegen Georgien. Wo man sagen muss, am Anfang wurde Georgien extrem unterschätzt. Der Sieg wurde auch ein bisschen klein geredet von den meisten, bis man gecheckt hat, boah, okay, Georgien ist ja doch voll gut. Deswegen Georgien über sich hinausgewachsen in dem Spiel. Die Türkei taktisch sehr, sehr, sehr interessant gewesen, weil da so viele Halbpositionen während des Spiels übernommen wurden. Da hat mich Montella auch eines Besseren belehrt, weil ich ihm das nicht zugetraut hatte. Unterm Strich muss man sagen, die Türkei für mich 2 von 3 der besten Partien geliefert. Wo ich auch sagen muss, Leute, ihr habt es letzte Woche angesprochen, Thema Rassismus, Nichtsgönnerei und so eine Sache, ne? Ich habe in meinem Leben noch nie sowas erlebt. Also wirklich, egal wie gut du dich anstellst, egal wie sehr du versuchst, einfühlsam mit anderen zu sein, egal wie fair du persönlich bist, die Leute haben ein Bild von euch als Gruppe. Kannst tun und lassen, was du möchtest. Ich weiß, unsere Zuhörer sind anders, weil sie Woche für Woche uns verfolgen, weil sie meine Stimme hören, weil sie sagen, ja, guck mal, Bex ist ein Beispiel für das und das und das. Ne? Positiv, aber auch negativ. Ja. Ist auch alles kein Problem. Aber Digga, du kriegst in den Kommentar-Sections online kriegst einen Knacks, wenn du dir das also crazy. Von Kritik bis hahaha und man gönnt es denen, dass das passiert ist, dies passiert ist und kein das mehr, kein Autokorso mehr, ha, Döner, so und so, bis hin zu ja, ne, wirklich AfD-Kommentaren. Wo ich mir sage, Digga, Leute, entspannt euch mal, das ist ein Hobby, was Menschen vereinen soll. Und unterm Strich, unabhängig von der deutschen Meinung, im englischsprachigen Raum sind die Leute so stolz auch auf das, was die Türkei geleistet hat, weil sie einfach so viele geile Partien geliefert haben.
Ja.
Thema letztes Spiel gegen die Niederlande, ultra geiles Spiel gewesen. Ne? Natürlich hat man das aus der Hand gegeben, so innerhalb von 6 Minuten 2 Tore kassiert. Wobei ich auch sagen muss, Bro, du hast letzte Woche auch gesagt, Matt Günok werden hinten die Beine weggezogen. Bei dem Eigentor. Ich bin ehrlich, hätte man sich wenigstens mal anschauen können. Also Thema auch, das wollte ich nämlich auch noch loswerden, Deutschland-Spanien mit dem Handspiel. Hättest du dir auch angucken müssen.
Ja,
meiner Meinung nach, wurde ein Statement gemacht, dass das Abseits gewesen sein soll.
Aber es wurde halt nicht angezeigt.
Aber guck dir das doch an. Weißt du, weil die Situation geht damit weiter, dass ich glaube, Deutschland am Ende einen Einwurf hat und nicht irgendwie einen Freischuss für Spanien wegen Abseits entschieden wurde. Das heißt, es macht gar keinen Sinn.
Nee.
Eine andere Sache ist auch, da haben die Deutschen oder die deutschen Fans das erste Mal dann auch das gespürt, was die türkischen Fans die ganze Zeit behaupten, wenn Fehlentscheidungen gegen uns gepfiffen werden. Und plötzlich waren die deutschen Fans dann nicht mehr so fair. Weil Kukureya beim Halbfinalspiel bei jeder verdammten Situation ausgebuht wurde. Das, was die Türken machen, das, was uns vorgeworfen wurde. Weißt du, also irgendwie passt das alles nicht zusammen. Für mich, entweder bist du Fan vom Fußball und du rootest für dein Team, aber bleibst fair dabei. Oder du sagst, nee, ich bin extrem biased und subjektiv, aber dann darfst du nicht andere kritisieren, wenn du es nicht besser machst. Und das gilt nicht für jeden, da braucht man nicht generalisieren, aber es ist halt eine Sache, die mir aufgefallen ist. So, damit bin ich, glaube ich, alles durch. Genau. Gehen wir weiter zu Spieler und Youngsters oder Tore?
Youngsters.
Ich hätte Tore gesagt.
Ja, okay, Tore.
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 Auf die 1 Arda Güler für mich. Ich finde das schönste Tor. Das ist aber so Geschmackssache, ne? Viele fanden auch den Volley von Dings von der Türkei.
Matt Müldür.
Müldür auch sehr stark. Ist für mich auch ein Take für Top 3 auf jeden Fall.
Ja.
Für mich auf jeden Fall mit rein muss Jamals Tor. Einfach von der Wichtigkeit auch.
Platz 2? Oder 3?
Ich glaube Platz 2. So Halbfinaltor, so ein Ding zu machen mit 16.
Ich struggle da zwischen Jude Bellingham und ihm. Also für mich, das Tor von Arda war das Schönste. Einfach auch, weil da der Ball in den Knick geht mit 126 km/h.
Welches von Bellingham?
Vollrückzieher.
Ach so, ja, okay. Ja,
also zu dem Zeitpunkt, also das Ding von Jamal, Bro, ich habe das Ding mit meinem Vater gesehen. Ich habe, glaube ich, 8-mal gesagt, Digga, wie geht das?
Bist du dumm? So,
ja. Weil, Bro, der Bruder ist 16. Er ist sowieso schon der jüngste Spieler, glaube ich, im Turnier jemals, der überhaupt so weit gekommen ist, ne? Oder überhaupt dabei ist, gefühlt.
Also,
dass er so übernimmt.
Also, für mich hat auf jeden Fall, auf 3 hatte ich noch einfach fußballerisch betrachtet das Tor im ersten Spiel gegen Kroatien von Fabian Ruiz.
Ja.
Hat für mich einen Take auch noch. Einfach der herausragend. Ich glaube, gegen 3 Spieler oder so.
Das ist crazy.
Wie er das macht, war schon sehr, sehr, sehr stark. Ich finde, für mich hätte es auch einen Take, wenn Leute sagen, das Ding von Ollie Watkins, einfach technisch perfekt gemacht. Besser kannst du das eigentlich nicht machen als Stürmer.
Mhm.
Aber ich glaube, wir hatten noch bei Rumänien auch so ein Ding.
Ja, also wow.
Ich glaube, das dürfen wir auch nicht vergessen.
Dieser Distanzschuss?
Ja. Auch ein Take. Also, ich glaube, schöne Tore haben wir auf jeden Fall gesehen. Aber ich würde das auch so einordnen.
Für mich Arda, Bellingham, Jamal.
Ja, kann man machen.
Und Mert Müldür, sein Tor wurde einfach Tor der Gruppenphase gewählt.
Ja,
obwohl alle sagen, das Tor ist vermutlich das Tor
des Turniers. Einfach technisch, weil es so ein seitlicher Volley irgendwie war. War es, glaube ich, ein bisschen anspruchsvoller an sich, aber ja. Ansonsten hatten wir jetzt Tore und dann jetzt Youngstars. Spiel
und Youngster.
Und genau. Machen wir erstmal Youngstars?
Ja.
Bis 21 oder was? So U21 bis so. 21, hätte ich jetzt gesagt.
Okay, ja. Ich hatte ein bisschen anders gerankt, damit ich mehr Spieler unterkriege. Aber.
Ja, hatte ich auch erst gedacht, aber ich habe gesagt so bis 21 max.
Okay, ja, also Platz 1, Jamal.
Ja.
Also auch ohne Diskussion, ne, was der liefert, wie er Spanien einfach carried. Ist schon verrückt. Und dann ist es ein bisschen schwieriger, weil
bei mir das Thema Xavi Simmons ist ein Kandidat für mich. Aber ich bin auch ehrlich, für mich in die Top 3 auf jeden Fall gehört. Hat zwar nicht von Anfang an immer gespielt, die ersten Spiele, aber es sind Kobi Mainu.
Ja.
Weil ich glaube, man hat gesehen im Verlauf des Turniers, was für eine Stabilität und Wichtigkeit er dem englischen Spiel gebracht hat. Also ich bin der Meinung, er ist das Puzzleteil gewesen, was den englischen Fußball extrem nach vorne gebracht hat.
Bro, und Digga, das wollte ich nachher sagen, aber ich kann es vorwegnehmen jetzt. Digga, Southgate hat ja alles versucht, um den Jungen zu sabotieren. Digga, Jock, Trent, Sechser, Gallagher, Sechser, danach Interview, ja, wir können Calvin Phillips nicht ersetzen.
Sick dick, Calvin, oh sorry.
Bro, er hat alles Phillips, versucht, Digga, damit Mainu zu jung betrachtet wird.
Das gibt's halt nicht mehr in der heutigen Zeit.
Gibt es nicht. Das ist das, was ich meine mit, was hatte ich vorhin gesagt, mit Palinha. So diese Position, da wirst du entblößt. Entweder kannst du es oder du kannst es nicht. Und da gibt es dann kein Alter. Ein Joao Neves, Digga, der ist 18, 19, es juckt nicht. Entweder kann er die Position spielen oder nicht. Das sind auch Positionen ohne Spaß. Wenn jetzt ein Neves einen Schritt in eine bessere Liga oder zu einem besseren Team macht, der wird genauso performen wie jetzt. Der braucht vielleicht ein bisschen Anlaufzeit, weil anderes Land, Temperatur, Umstände, Trainer, Vertrauen, ne? So, normal. Aber der wird Fußball nicht verlernen. Sein Spiel hängt nicht von seinem Selbstbewusstsein ab. Und bei Kobi Mainu genauso. Kobi Mainu ist der closest Player zu, haltet euch fest, Clarence Seedorf, Digga.
Ja.
Er ist ein Clarence Seedorf Regen. Ein Spieler, das hat Rio Ferdinand, glaube ich, gesagt sogar. Das ist ein Spieler, er gibt dir alles. Zweikämpfe, Laufbereitschaft, Technik,
Dynamik,
Übersicht, ja. Dynamik. Und das Geilste an ihm ist, das hatte ich damals im Spiel gegen Manchester United, gegen die Wolverhampton.
Er ist so ein bisschen für mich nochmal eine bessere Version von Renato Sanchez zu jungen Jahren. Einfach weil er zweikampftechnisch nochmal stärker ist.
Das hatte ich gegen die Wolves gesagt, als sie 4-3 gewonnen haben, ne, wo Mainu das Tor gemacht hat. Bro, du gewinnst 4-3, machst den Siegtreffer als damals 18-Jähriger und dein Jubel ist so, dieses, ganz ruhig. Ich dachte mir, ich habe das auch in den Chat geschrieben, ich meinte, Digga, wie verdammt cool ist dieser Junge.
Ja.
Und das ist so eine Qualität, der Typ sieht aus, als wäre Dings 14. Ja. Er spielt aber, als hätte er schon 20 Jahre Dings erfahren.
Ja, ist ein bisschen unfair, ne, mit den Engländern, Bellingham und er so.
Ist crazy.
Ja, genau. Auf jeden Fall, er ist für mich auf jeden Fall Top 3. Für mich, Xavi Simons, kann man auf jeden Fall mit reinnehmen. Wird 3 Assists mit 21, ne, Holland und ein Tor, ne, im Halbfinale. Ist für mich ein Take. Musiala hätte für mich auch ein Take.
Das Tor so ein bisschen.
Ja, kannst du halten. Ich finde trotzdem stabiler Schuss, ne? Also, es war jetzt nicht irgendwie ein Eiertor.
Nee, aber war jetzt. Also, das Tor sah besser aus, als es war. Das ist so mein. Aber können wir gleich nochmal ausdiskutieren.
Ich fand's in Ordnung.
Ich hätte noch einen Arda Güler reingehauen. Ja. 3 Scorer in 5 Spielen bei einer türkischen Mannschaft, wo du gesagt hättest, mal schauen, ne?
Ja.
Vor allem auch so, ihr habt es letzte Woche angesprochen, die Standards, dieses ich übernehme, die Ruhe, das fand ich sehr, sehr interessant bei ihm. Genau, deswegen, ich hätte gesagt, Jamal, Kobe und dann Arda. Und dahinter knapp Simons, aber kannst auch in die Top 3 tun. No problemo. Und dann haben wir die Top 3 Spieler. Deine subjektiven Top 3, Leute, kommt nicht mit Statistiken jetzt. Aber ich habe einige Statistiken vorbereitet.
Also für mich, ich weiß nicht wieso, aber er hat mir irgendwie am meisten Impact gegeben, fast schon gefühlt.
Ey, also warte, sag nicht. Wir haben ganz oft diese Momente, wo wir an denselben Spieler bei sowas denken.
Ich bin bei Cody Gakpo.
Ach, Kelleck.
Nein. Aber das Ding ist, man darf halt auch Mikau Tadze nicht vernachlässigen, aber die sind halt nicht so weit gekommen, ne? Das muss man halt hier mit berücksichtigen.
Also vor Mikau Tadze hätte ich Mamardashvili. Genau. Mamardashvili ist wahrscheinlich der beste Performer bei dieser
Also ich
WM.
Kann dir mal ein paar Namen nennen.
Ja.
Für mich Gakpo, Dani Olmo, Fabian Ruiz hätte vielleicht auch noch einen Take. Nico Williams und Jamal, also Spanien ist crazy viel, meiner Meinung nach.
Ja.
Ja, und dann Lukaku, Spaß. Aber ich find's dann schon schwierig. Ich fand halt auch Nuno Mendes sehr, sehr stark zum Beispiel.
Musiala.
Hast
du eben schon erwähnt.
Vitinha war auch ein sehr starker Kicker, aber halt so impact-technisch, ne? So, ich finde, Gakpo kann man schon das Ding geben. Er wird es wahrscheinlich nicht kriegen, weil er es nicht im Finale ist. Deswegen wird es ein Spanier werden.
Also Olmo hat, by the way,
3 Tore, 2 Vorlagen.
Genau, 5 Scorer in 5 Spielen. Davon hat er nur 2 gestartet. Also irgendwo muss man Olmo vielleicht mit reinziehen. Für mich.
Wie viel, ich weiß noch dieses eine, wo die meinten so, der Typ spielt bei RB Leipzig.
Ja, Mann.
Was macht er bei RB Leipzig, ja, so mit der Qualität?
Ja, aber guten Morgen. Ohne Spaß, Jan. Wer die letzten 2 Jahre Olmo gesehen hat und dann auch gerade im spanischen Dress, der sollte wissen, wie heftig er ist. Für mich wahrscheinlich der beste Spieler war Mamardashvili. Das Ding ist halt, die sind einen Ticken zu früh rausgeflogen.
Mhm.
Danach der beste für mich Fabian.
Ruiz?
Ja.
Ja, ich finde,
Fabian
kann man einen safe Tag machen.
Durch und durch für mich der beste Spieler im Turnier.
Was auch gegen Deutschland gemacht hat.
Also das ist crazy, weil er war nie ein Spieler, den ich unbedingt mochte.
Ich weiß, du hast ihn voll gehatet am Anfang sogar.
Ja, weil, Bro, was ist dein Job? Du machst ein bisschen was von allem, aber auch gar nichts, weißt du? Aber, Digga, dieses Turnier, wow. Aber wirklich wow. Für mich gehört er rein. Für mich gehört ein Ferdi Cardolo rein. Hat aus dem Open Play, ich glaube, mitunter die meisten Chancen kreiert. 90 Minuten am Ackern. Seine Zweikampfquote liegt bei über 60%. Hat alles gemacht. Er ist auch auf den Schirm von jedem Topverein gerade.
Ja,
unter anderem Manchester United.
By the way, bei Dortmund.
Ja, nee, die zahlen das.
Dumm sind.
Ja. Deswegen, der gehört für mich rein. Er war auch der beste Türke für mich.
Ja.
Ne? Genau, und dann wird es ein bisschen schwieriger, weil eigentlich müsste man Cody Gakpo geben. Sein Dribbling und so verrückt, ne? Also, wie effizient das ist. Aber ich habe so, bei ihm war immer so phasenweise diese Stärke. Weißt du? Ich will ihn gar nichts wegnehmen. Ich meine nur, er hatte immer so einen Momentum-Shift. 15 Minuten jetzt Gakpo-Zeit, wir gucken zu. Das ist crazy. Aber dann fragst du dich, warte mal, ist ein Nico Williams über 90 Minuten nicht besser gewesen? Gar nicht an Scorern bemessen. Und dann sagst du, okay, aber warte, Scorer sind schon wichtig, weil das waren alle spielentscheidende Dinger so mäßig. Das ist halt so die offene Diskussion dann.
Ja, ich finde, Gakpo war halt ausschlaggebend mit Simons zusammen für die weite Kommen von den Niederlanden.
Ja, absolut.
So, und bei Williams, auch sehr, sehr wichtig, aber er hat, ich sag mal so, ne, Jamal hat ihn so den Take ein bisschen weggenommen durch sein fußballerisches Spiel.
Weil es so ein Tandem war.
Ja, ja, also, du konntest auf beiden Seiten genau machen, was du willst. So ja, nach dem Motto. Also ist egal, wo du hingespielt hast, du wusstest, es entsteht Gefahr, ne? Das ist auch crazy.
Ja. Hast du Enttäuschungen? Spieler, wo du sagst, der hättest echt mehr erwartet. Ich meine jetzt nicht ja Ronaldo und so, das ist zu easy.
Aber Mbappé ist für mich eine klare Enttäuschung.
Für mich ja, mit Vorbehalt, weil Bro, der hat sich die Nase gebrochen. Ohne Scheiße, er spielt mit
ja
Maske. Der
ja, natürlich, okay,
natürlich, ja, so, ne? Aber also, ja, da ja muss man ihn auch irgendwo in Schutz nehmen.
Enttäuschungen gibt's mit Sicherheit einige. Ich bin für mich Bernardo Silva.
Ja, ja.
Vielleicht auch ein Bruno. So kann man beide ja mit reinnehmen.
Ich fand Bruno jetzt nicht so schlecht,
ehrlich gesagt. Ich fand grundsätzlich, lass mich mal ein bisschen gucken kurz.
Also Havertz ist bestimmt jemand mit einem Take. Der hat zwar seine 2 Buden gemacht, aber ich glaube, Expected Goals waren über 4.
Für mich ganz klar Harry Kane beziehungsweise Phil Foden.
Ja, ja, ja.
Leider.
Ja, Phil Foden ist so bemüht, Digga.
Ja, also, aber das,
du siehst einfach, es ist wirklich die taktische Vorgabe und Formation.
Ja, was willst du machen?
Ja, aber am Ende enttäuscht, ne?
Ja, das genau.
Ich check's.
Wer hat mich denn enttäuscht? Warte mal, ich muss mal kurz.
Irgendwelche Italien-Kicker oder so.
Ja, nee, ich habe davon auch also niemanden so groß erwartet. Der schwierig, ne? Übrigens, Sabitzer ist auch ein Take, wo man sagen
kann. Sabitzer war verrückt.
Der crazy gut war. Kevin De Bruyne.
Mhm.
Ist für mich ein großer Name, der enttäuscht hat.
Aber der war eigentlich in jedem Spiel war der auch solide. Nur du erwartest dir halt dann diese spielentscheidenden Dinger von so einem Kicker, weißt du? Check ich schon.
Vielleicht ein Bastoni noch?
Ja. Ja.
Oder ein Di Marco, einer von beiden.
Ja.
Und ansonsten, ja, bei Deutschland hat jetzt keiner enttäuscht per se. Ein Sané vielleicht. Aber von dem ja habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet.
Wie gesagt, für mich Havertz. Also Havertz aus dem Grunde, ja, ich habe ihn die ganze Zeit auch verteidigt, ne, weil er extrem wichtig fürs Spiel ist. Der hat 3 Scorer in 5 Partien, aber ja, ne, er hat wie viel? 2 Buden, glaube ich, ein Tor, ein Assist im Schottland-Spiel gemacht und danach kam in 4 Spielen nicht mehr viel so und er hat sehr, sehr viel liegen gelassen. Also für jemanden, der so oft in Szene gesetzt wurde, bei dem auch der Fokus auf den anderen Spielern lag, ne? Also der Gegner muss einfach mal einen Wirtz, Gündogan und Musiala verteidigen. Da öffnen sich Räume. Dafür hat er schon
es enttäuscht. Es gibt für mich Spieler, ich bin enttäuscht, dass die so wenig Spiele bekommen haben oder so wenig Spielzeit.
Mhm.
So, da gibt's halt auch noch einige. Ne? Cole Palmer als Beispiel.
Ja, Digga.
Aber ich sag's dir auch ganz offen und ehrlich.
Tony, Eze, Bro, du kannst komplett England
aufziehen. Ja, aber auch Frimpong.
Ja.
Ian Maatsen auch trotzdem, ne?
Sexy, hätte vielleicht auch hier und da mal spielen können.
Das sind so Spieler für mich, wo ich sag, krass. Ich hätte. Wer war denn das noch? Weiß ich nicht.
Sexy habe ich ja gerade angesprochen.
Achso, doch. Zaire Emery zum Beispiel von Frankreich.
Oder De Ligt.
De Ligt, ja.
Nicht eine Minute gefühlt. Hat er überhaupt gespielt?
Ja, einmal eingewechselt, glaube ich, oder so.
Digga, ist crazy. Ohne Spaß ist crazy. Aber gut, der wird sich schon was denken. Oder auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter, Rommel. Und dann yalla ins Halbfinale und dann ins Finale. Also, wir hatten die Partie Spanien gegen Frankreich. Für mich endlich mal ein geiles Spiel von Frankreich. 2-1 am Ende ausgegangen, nachdem man 1-0 in Führung lag durch Randall Kolo Muani. Vorarbeit Kylian Mbappé, auch butterweich. Kolo Muani endlich auch mal ein bisschen was gezeigt. Ja, danach konntest du das Ding 12 Minuten halten, bis Lamine Yamal dachte, ey, ich zauber jetzt. Also
ja, crazy.
Bro, ich komme nicht klar auf die Qualität von diesem Spiel. Also, es passt nicht in meinen Kopf. Guck mal, ich check das, dass du Fußball spielst und Talent hast. Dass du gut ausgebildet wurdest. Dass du gottgegebenes Talent hast. Ne? Also dieses, das liegt dir einfach. Einigen liegt das, anderen liegt das. Okay, checken wir. Aber Bro, das ist doch nicht möglich, dass ein Spieler mit 16 Jahren wirklich so viel Spielverständnis und IQ hat. Ich gehe gar nicht auf seine 1 gegen 1 Qualität, sein Schuss, sein Dribbling, seine Vorlagen und so ein, weil irgendwo hängt das vom Team ab, von dem Gegner ab, von dem, wie deine Mitspieler sind, wie sie räumen. Check ich. Bei Spanien wäre so einiges an Talent nochmal besser als jetzt im Turnier. Also tun Musiala wird's oder Arda Güler oder sonst wen da rein, du würdest auch denken, boah, was ist das für ein verdammter Weltstar, ne? Was man eh bei den meisten von diesen Namen denkt. Deswegen, ich check das schon, dass Spanien ihm gut tut und seinem Spiel. Aber Bro, diese Sachen, wo du einfach schaust, dass das so ganz genau kurz, so muss es sein.
Ja, ganz, er hat einfach mit 16 schon einen Signature-Move.
Der ist krank, Mann.
Dieses Außen runtergehen, Haken in die, ja, nach hinten ziehen und dann direkt mit den linken angedreht auf dem zweiten oder in die Mitte, aber meistens auf dem zweiten, Bro, so dass der Torwart nicht rauskommen kann.
Also die seine erste Vorlage im Turnier auf Dani Carvajal.
Ja.
Ey, willst du mich verarschen? Das ist De Bruyne-esk. Und De Bruyne hat sowas später entwickelt. Also das ist krank. Also wirklich, Jamal hat mich sowas von abgeholt.
Wir hatten ja schon in der 5. Minute oder so in dem Spiel wieder so eine Flanke von ihm auf Fabian Ruiz, den er komplett ganz komisch köpft leider. Der auch perfekt wieder geflankt wurde. Also er hat davon 5, 6 Dinger gemacht, ne, in dem Turnier.
Ja, ja. Also ich bin so ein Typ, ich achte ein wenig auf die Nuancen, ne, und auf die Details. Für mich ist es wichtig, so den Prozess von dem Spieler nachzuvollziehen, während ich Spiele gucke. Manchmal, ich rede deswegen im Spiel zu viel. weil ich sowas immer gerne ausdiskutieren möchte. Das Ding ist, die gelbe Karte, die Jamal sich abgeholt hat, dieses taktische Foul, Digga, das zeigt einfach, dass der Junge so schnell im Kopf schaltet, wo du dir denkst, Digga, der ist nicht 16 im Kopf, dass er sagt, oh, warte mal, er läuft mir jetzt davon, soll ich oder soll ich nicht? Für ihn ist das eine Selbstverständlichkeit, dass er den Typen da runterzerrt und sich eine gelbe abholt. Der Typ ist nie am Beschweren. Hashtag Bellingham. Hashtag Real Madrid Fans, schreibt jetzt. Regt euch auf, Land.
Alex.
So.
Programm.
Das Ding ist, er ist durch und durch ein perfekter Spieler mit super Charakter, mit Top-Qualitäten, aber dieser Fußball-IQ-Aspekt, der ist für mich wirklich seine beste Qualität. Also es kann nicht sein, dass er gefühlt jede Situation schon gesehen hat. Diesen Eindruck, das, was Kobe Mainoo ausmacht.
Mhm.
Wirklich, die beiden haben mich sowas von abgeholt.
Aber ja, wir haben vielversprechende junge Spieler.
Es ist crazy,
also wirklich. Für mich, wie gesagt, glaube ich so, würde ich behaupten, die besten 20 Minuten im Turnier so, vom fußballerischer Qualität, die ich gesehen habe. Wenn wir uns die,
ja, 25, spannen, wenn du das Tor mit von Dani Olmo dann nochmal reinziehst.
Ja, ja, auf jeden Fall meine Chouameni. Ich jetzt, weil das Tor ist ja in der 9.
So, okay,
25. Da hast du schon so 15 Minuten plus davor nochmal 5 Minuten, danach nochmal 5 Minuten. Also,
wie krank hat Olmo Chouameni da vernascht?
Junge, auch das technisch herausragend, ne? Also das muss man halt einfach den Spaniern lassen. Deswegen sind sie auch so gefürchtet, weil jeder Einzelne einfach technische Qualitäten hat, die nicht so extrem zum Vorschein kommen. In der Masse, in den Ligen, aber wenn sie zusammen auf dem Haufen sind, ist das geisteskrank.
By the way, Spanien jedes Spiel im Turnier gewonnen.
Ja.
Und jedes Mal, meiner Meinung nach, das beste Team. Deutschland-Spiel kann man diskutieren, war auf Augenhöhe. Ich würde auch nicht, ich habe auch Sachen gelesen wie unverdient und so. Nee.
Nein.
Ganz ehrlich, die spanischen Spieler können auch nichts dafür, wenn der Schiri.
Das ist auch taktisch bewusst teilweise, ne? Du wirst nie eine Mannschaft haben in einem Turnier, die 90 Minuten komplett dominiert, außer es ist jetzt wirklich gegen eine Grottenmannschaft.
Ja.
Weil du sparst dir deine Kräfte schon bewusst phasenweise auch ein.
Also ich bin ehrlich, Deutschland-Spiel war Deutschland vermutlich am Ende ein Ticken besser. Aber es ist kein unverdienter Sieg. Unverdient heißt nicht, ja, der eine ist 51%, der andere 49% und dann ist das eine unverdient. Nein. Das ist einfach, du warst in den spielentscheidenden Situationen, hast das Quäntchen Glück so, aber das ist trotzdem, das geht ja in Ordnung. Und solche Spiele gehören auch dazu. Ja, am Ende
des Tages kann sich keiner beschweren, dass Spanien im Finale ist, um Gottes Willen. Nach diesem Turnier ist Spanien wahrscheinlich die Mannschaft, wo jeder sagt, wenn im Finale jemand das verdient hat, dann Spanien. Ja. Da gehen wir zu einer Mannschaft, wo viele das halt lange nicht gesagt haben.
Genau, Frankreich war bemüht, die hatten auch Torchancen, muss man sagen. Ja. Mehr Großchancen, mehr Expected Goals, aber unterm Strich war halt die spanische Dominanz, gerade auch mit dem Ballbesitz, ein bisschen besser. Und du hattest irgendwann so das Gefühl, ey, ganz ehrlich, statt dass Frankreich wirklich zum Drücken kommt, übernimmt Spanien einfach die komplette Kontrolle darüber. Ne? Natürlich kannst du Frankreich nicht komplett ausstechen, ne? Auch gerade wenn da ein Ousmane Dembélé und sowas für
Wirbel sorgt. Eine Enttäuschung noch, Spielenttäuschung. Griezmann.
Ja, der wurde sogar gebencht, aber...
Ja, ja.
Ich fand das zu hart. Also du hast in dem Spiel gemerkt, Griezmann hätte dem Spiel gut getan. Meiner Meinung nach. Und Kammerwinger, dass er nicht ein Spiel gestartet hat, glaube ich.
Doch eins, ja. Wo Rabiot gesperrt war.
Ja, stimmt.
Ja, ja.
Genau, unterm Strich halt Frankreich einfach zu wenig.
Ich glaube, wie gesagt, Deschamps und auch jetzt unabhängig vom Ausgehen des Finals, auch Southgate, das sind so zwei Kandidaten, die ihren Posten langsam räumen müssen.
Digga, wer weiß. Also wir sind, vielleicht können wir dann den Jump machen. Ja. So England gegen Niederlande, also Southgate ist ein Spiel davon entfernt, einen Ritterschlag zu bekommen.
Ja gut, das war vor 2 Jahren auch schon, nee, vor 4 Jahren auch schon, ja. 3.
Ja.
Toll.
Weil, why not?
Ja, aber sind wir ehrlich, würdest du es England gönnen in dem Finale, in der Konstellation jetzt gegen Spanien?
Ja.
Echt?
Du bist Bro, ne, guck mal, das ist halt das Ding, ich möchte nicht wegen hier gesellschaftlichem Druck mitziehen müssen, dass ich England jetzt nichts gönne. Wer bin ich denn?
So gesellschaftlicher Druck ist, dass du Spanien nicht gönnst, weil sie Deutschland besiegt
haben. Nein. Ganze Fußballwelt sagt, Spanien hat mehr verdient. Junge, wir haben das Spiel nicht mal gesehen, Digga. Am Ende hat es der mehr verdient, der gewonnen hat. Für mich, Türkei gegen Holland hat auch Türkei mehr verdient. Aber es juckt niemanden.
In dem Spiel geht es natürlich, also rein grundsätzlich, es gibt immer das eine mit rein grundsätzlich, so vom Turnierverlauf das Spiel an sich.
Ja, okay, ne? Das Spiel haben wir nicht, dann reden wir über grundsätzlich, okay? Ja. Was habe ich denn davon, wenn ich es England jetzt nicht gönne, Digga?
Was heißt nicht gönne? Wem gönne ich es mehr rein fußballerisch betrachtet? Nicht auf Sympathie-Ebene,
sonst was. Das ist so Dings, Mann, du kannst es so benennen, unterm Strich ist es dasselbe, du gönnst es denen nicht.
Nein.
Ist so, doch. Digga, genauso wie jeder sich aufgegeilt hat, dass Frankreich rausfliegt. Ja, ne, Belgien. Jeder hat sich gewünscht, dass sie abkacken, Digga, weil
Digga.
Bro, für mich ist einfach so, okay, ich check, dass das Menschen ihre Sympathien haben, aber Digga, dein Leben hängt nicht davon ab, ob England, Deutschland, okay, Deutschland vielleicht, England, Frankreich, Türkei und sonst was frühzeitig ausscheiden. Was hast du denn davon? Wenn die Engländer jetzt das geilste Spiel liefern, was sie können, Digga, dann Hut ab nach 1966, Digga, heftig.
Ja, klar.
Also, checkst du, was ich meine? Mein Punkt ist einfach der, ich bin neutraler Fußballfan, ich habe meine Lieblinge, die ich verfolgen möchte. Ich bin pro Kobe Mainoo, ich bin aber auch pro Fabian Ruiz und Dani Olmo und Jamal und Nico Williams. Also, es ist einfach geil, die Namen sind heftig. Und ich möchte einfach ein geiles Spiel sehen. Ist mir egal, wer am Ende gewinnt. Ob jetzt, keine Ahnung, was hatten wir für Spiel? Österreich gegen Niederlande. Was habe ich denn davon, wenn ich der Niederlande oder Österreich die Daumen drücke? Am Ende gibt mir ein geiles Produkt. Das ist Entertainment.
Nein, ich sage ja nicht, von Daumen drücken bin ich noch weit entfernt.
Ja, aber dieses Gönnen so, ja, Digga, leistungstechnisch hat da England nichts zu suchen, aber am Ende des Tages haben sie den Job erfüllt.
Darum geht's mir einfach nur.
Ja, aber die Niederlande wäre auch raus. Die Türkei wäre gegen Österreich auch
raus. Digga, aber dann können wir mal anstreiten. Ganz kurz, aber das macht auch ein Turnier aus, ne?
Ja,
ein Turniersystem. Du kannst nicht sagen, du kannst ja nicht immer sagen, ja, aber jeder hat's ja irgendwie verdient und ich will hier.
Nein, weil das gehört dazu. Dann lass das Turnier nicht spielen, lass hier nach den Quoten gehen und sagen, ja, ey, guck mal, wir haben jetzt Quali gesehen.
Nein,
ich sag nicht, dass du das machst. Aber wir haben jetzt die Quali gesehen und aus der Quali heraus, das sind die besten Teams. Und dann lässt du einfach ab Achtelfinale spielen. Nee, aber das Geile ist ja, dass wir diese Spiele haben, wo ein Georgien plötzlich Portugal besiegt. Wo ein Belgien von, was war das, Slowenien oder Slowakei besiegt wird. Weißt du? Das macht doch Fußball aus. Und Fußball macht auch aus, dass du wie Mourinho einfach mal den Bus parkst und 80 Minuten verteidigst, nachdem du ein 1-0 gemacht hast. Southgate spielt einen Kackfußball, er handicapt seine eigenen Spieler. Aber unterm Strich erfüllt er den Job. Der Typ ist, Digga, Hut ab, zweimal ist er im Finale jetzt, back to back, ist er im Finale. Natürlich kommen dann die Leute, ja normal, meine Oma wäre auch mit denen im Finale. Ja, ja, gebe ich dir recht. Trotzdem ändert das nichts an dem Fakt.
Ja, ja.
Und das ist das Ding. Und ich bin ehrlich, das war, also, Niederlande gegen England war pures Entertainment. Erstmal das Tor von Xavi Simons, wo eigentlich England mehr gedrückt hat. Hm. Wo du dachtest, Digga, Pickford sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Trotzdem ein geiler Schuss. 1-0, alles in Ordnung. Danach kämpft sich England zurück. Machen den Ausgleich durch Harry Kane per Elfmeter, was für mich auch absolut eine richtige Entscheidung war. Ja,
schade, leider zu spät gekommen, ne?
Aber der Elfmeter auch so crazy, ne? Also, Digga, überleg mal, was England für Elfmeterschützen jetzt hat, ne?
Ja, ja.
Kane, Palmer, Trent.
Saka,
ja. Doch. Also, es ist krass. Es ist krass. Und das ist halt dann so eine Sache, wo ich sage, Digga, ey, am Ende des Tages, England war absolut die bessere Mannschaft. Fast 60% Ballbesitz, mehr Chancen. Und natürlich kam dann der Siegtreffer glücklich.
Oh, ich fand, durch die zweite Watkins. Halbzeit hat die Niederlande sich durch ein sehr starkes, kompaktes Verteidigen auch wieder ins Spiel
Kollektiv,
gebracht.
Kollektiv, ja, ja, ja.
Also die haben, da ging gar nichts durch, ne? Also sie haben wirklich so die ersten 5 Minuten haben sie, ersten 5 bis 10 Minuten der zweiten Halbzeit haben sie so gut geschoben, dass sie England wirklich ein bisschen so in eine Verzweiflung gebracht haben und dadurch Chancen kreiert haben, wo England irgendwann ein bisschen unsicherer wurde und dann waren sie wieder im Spiel drinne. Dann hat England irgendwann wieder übernommen.
Ja, also ich fand, die Niederlande hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt richtig die Fäden
zum Spiel. Nein,
also es war
England
immer,
hatte schon die Hand drüber, ne, so genau, am Ende. Aber
Niederlande, keine Frage, kompakt gestanden, gekämpft, aber am Ende die Qualität war nicht da.
Ja, genau. So, da hat auf ein, zwei Positionen Qualität gefehlt. Muss man sagen. Oder auch Erfahrung, gerade im Zentrum so ein bisschen, ne? Du hast da junge Spieler, talentierte Spieler, aber da fehlt dann ein bisschen die Erfahrung. Ich hätte mir gewünscht, wie gesagt, du musst dann auch mal mit Spielern gehen, die einfach auch in der Saison und einfach gewisse Anlagen haben, die eklig sind zu spielen für einen Gegner. Und das ist ein Frimpong als Beispiel mit seinem Tempo.
So. Ja, er mag ihn nicht. Wobei man sagen muss, Dumfries hat einen guten Job gemacht, ne?
Auch ja, aber Frimpongs Tempo, wenn der ein bisschen höher spielt, dann ist für ein England, ja okay, wir können nur bis zu einem gewissen Punkt hochschieben. So, wir können den Spielaufbau müssen wir ein bisschen anders gestalten. Dann ist einfach so, das ist Fakt. Und das wünsche ich mir, das ist aber so Trainer-like, ne? Da müssen Trainer mal so über ihrem eigenen Ego stehen in dem Moment.
Ja, ich check schon, was er sich dabei gedacht hat, aber ne, also Dumfries ist da die defensivere Variante. Und England,
ja, aber
willst du
keine
Räume
ich hätte
geben.
Dumfries gar nicht rausgenommen. Ich hätte vielleicht einen Frimpong sogar einfach vorhin gestellt. Checkst du? So als Flügel richtig.
Ja, aber Dumfries dann für wen?
Nein, Dumfries drin lassen.
Für wen? Also du haust ja Frimpong rein, da muss ja einer raus.
Ja, ja, ich hätte da irgendwie, keine Ahnung.
Also Saka muss ja spielen.
Ja, aber ich hätte einen Weghorst halt wahrscheinlich nicht gebracht.
Ah, weiß nicht, Digga. Weiß ich nicht.
Kannst du auch einen Gakpo dann in Sturm stellen, theoretisch. Also, ja, wie gesagt, du bist da ein bisschen variabel. Ich weiß gar nicht, wir hatten bei Holland, hier hat es doch, wir hatten da außen gespielt noch. Daniel Malen hat gespielt.
Mhm. Ja, auch bemüht, aber hat nicht gereicht am Ende.
So, für Daniel Malen hätte ich vielleicht wahrscheinlich ihn gebracht.
Ah, Digga. I don't know, man.
Yeah, of course, you know.
Ja, auf jeden Fall, das Spiel war sehr, sehr ansehnlich. Ich bin ehrlich, auch mit den Alu-Treffern. Beide Teams hatten einen Foden mit einem sehr, sehr geilen
Dumfries,
Schuss.
Dumfries.
Wie gesagt, Dumfries auch nochmal den Ball von Foden auf der Linie rausgekratzt. Ist sehr, sehr viel passiert. Und dann belohnt sich ein Ollie Watkins, der gesagt hat, ey, ich hab's vor dem Spiel gesagt, dass, ich weiß nicht mehr, wer den Assist gemacht hat. Er meinte, ich hab gesagt, dass, lass mich nicht lügen, Cole Palmer den Assist macht und ich das Tor mache und sowas. Und genau so ist es gekommen, einen Tag später. Vielleicht hat er irgendwas geträumt. Aber Hut ab. Das zeigt halt auch, dass sie extrem viel Qualität haben. Und das zeigt auch, dass man Southgate ein bisschen mehr trusten soll auf seine Spieler. Unterm Strich verdient.
Ja.
Verdient. Für mich ist auch verdient im Finale. Es mag kontrovers sein, aber dann kämen wir auch schon zum letzten Punkt. Das EM-Finale. Wir haben jetzt viel über beide Teams geredet. Ich glaube, eine tiefere Analyse brauchen wir Stand jetzt nicht.
Nee. Also ich bin ehrlich zu dir, rein fußballerisch kann Spanien das machen. Aber wenn England so spielt wie im Halbfinale und da noch vielleicht sogar einen draufsetzt, bin ich ehrlich zu dir, wird das für Spanien ganz, ganz schwierig.
Ja.
Weil man hat gesehen, Spanien hatte auch Schwierigkeiten gegen Deutschland. Weiß ich nicht. Also es ist für mich ein 50-50-Spiel.
Absolutes 50-50-Spiel. Okay, offensiv sah es nicht immer gut aus bei England, aber defensiv hast du da jetzt keine großen Wackler gesehen.
Das Ding ist, man muss halt bei England sagen, dadurch, dass sie so eine hohe Qualität haben vorne, ist die Gefahr zu sagen, sie waren bis jetzt nicht so gut offensiv, kannst du nicht machen. Weil lass einen davon einen guten Tag erwischen, das reicht. Das reicht halt aus.
Ja, ja.
So, und das ist halt das Ding. Auf der anderen Seite aber genauso, ne? Nico Williams halt, und Jamal,
ja.
So, du hast da die Dynamik. Ich bin mal gespannt, wie er aufstellen wird, Southgate.
Für mich, also ich hoffe, er lässt Luke Shaw spielen, weil ich finde, Trippier da auf links ist.
Das ist Quatsch. Ich hätte von vornherein Luke Shaw spielen lassen.
Also der war ja halt verletzt erstmal, ne?
Ja.
So, aber du merkst halt, dass er auf links, also du brauchst einen Linksfuß, das ist gar kein Punkt jetzt unbedingt für Luke Shaw, ne? Also warum Luke Shaw über Trippier, sondern du brauchst einfach einen Linksfuß. Das ist so wie dieser Linksfuß-Innenverteidiger. Ist halt besser für den Spielaufbau. Ist einfach so. Deswegen wurde auch ein Schlotterbeck mitgenommen beispielsweise. Und du hast gesehen, warum. Für mich ist einfach der Punkt, dass Spanien im Kollektiv die beste Mannschaft ist, die ich seit Jahren gesehen habe. Vielleicht seit Argentinien bei der WM.
Mhm.
Aber England kadertechnisch seit Frankreich WM das beste Team von der puren Qualität. Und
ja,
das ist halt so ein Duell der Giganten. Natürlich, bei mir kickt einfach so der Gedanke, würdest du England trusten, nach 1966, Digga, fast 60 Jahre später einen Titel zu holen, während Spanien vor 10, 14 Jahren gleich 3 Titel am Stück geholt hat. So dieses Title-DNA-Ding, was wir immer bei Real Madrid sagen. Weißt du?
Soll ich dir ein Beispiel sagen? 2016 Portugal.
Ja, normal. Irgendwann ist Zeit so.
Irgendwann ist der Punkt gekommen.
Ja, aber so. Da hat es einen Goat.
Ja,
England hat keinen Goat.
Ja, aber da hat es einen Goat, der in der 20. Minute ausgewechselt wurde.
Aber ihr hattet Eder.
Ja, und wir hatten ein pur dominierendes Frankreich im Finale. Ganz klar besseres Team, fußballerisch.
Ja, 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 ja.
Wir hatten halt einen geistkranken Torwart an dem Tag. Und ein Eder dann halt.
Also
das Kollektiv hat gewonnen am Ende.
Ich hatte nach dem zweiten Spieltag oder während des zweiten Spiels von Spanien gesagt, das ist das beste Team für mich im Turnier. Also für mich Titelanwärter Spanien. Das war also erstmal 3-0 Ansage gegen Kroatien und im zweiten Spiel, ich glaube, gegen, was war das, Italien oder Albanien?
Albanien, glaube ich.
Da war für mich schon so, boah, also das ist ein anderes Level vom Fußball gerade.
Nee, Italien.
Genau.
1-0.
Mein Tipp vor der EM war Frankreich, ne?
Ja.
Das war vorher.
Frankreich oder England war.
Aber Spanien habe ich direkt gesagt, boah. Nur das Ding ist, krieg so Eierflattern.
Das Ding ist, das ist es ja. England ein Finale gewinnt nicht, was das beste Team, was am besten gespielt hat, das gesamte Team, sondern es geht dann um dieses eine Spiel und die Nerven und das ist ein Finale ist individueller. Im Finale gewinnt halt, wer more ready for the final ist. So, es ist einfach so. Das ist Fakt.
Ja.
Finale hat seine eigenen Regeln.
Ja, ich meine, K.O.-System allgemein, ne?
Ganz kurz. Champions League-Finale. Dortmund hatte Real Madrid am Rande der Verzweiflung, gerade am Anfang, wo man gesagt hat, hui, was ist hier denn los? Erste Halbzeit. So, am Ende hat sich aber die Qualität und die Erfahrung durchgesetzt.
Die Namen.
Und die Namen.
Individualität.
So. Ja, und das hat England ja auch.
Ja, aber Spanien ist ja individuell nicht schlecht.
Nein, nein, aber deswegen, das ist so ein schweres Spiel für beide Seiten.
Also bei mir ist so, Herz sagt Spanien, Verstand sagt England. Ich weiß, das macht für viele keinen Sinn. Eigentlich müsste mein Verstand Spanien sagen, weil, wie gesagt, jedes Spiel gewonnen. Die Frage ist, wie haben sie gespielt? Jedes Spiel dominiert, bis auf Deutschland, was auf Augenhöhe war, wobei man sagen muss, Digga, Deutschland auch verrückt gut gewesen. Aber das zeigt ja einfach, Spanien hat auch die Härtetests bestanden. Aber irgendwie kann ich die die englische Qualität nicht
ignorieren. Nein, das geht doch nicht. Weil sie sich jetzt auch langsam gefunden haben in dem System, also in dem Team.
Ja, seit Kobe Mainoo.
Ja.
Ich wollte es nur nochmal erwähnen, Leute.
Ja, ist ja so, alles gut.
Ja, schwierig, Mann. Also, okay, ich weiß, wie ich es formulieren kann. Im Englischen sagt man, it's to lose.
Raining man, achso.
Okay, ja. Es ist ein Spiel, das England nur verlieren kann. So.
Findest
weil
du?
Ich glaube, ja, weil, also, oh ja, Digga, auf Deutsch kann man es, auf Deutsch klingt es scheiße. It's England's game to lose. Auf den, wenn alles normal läuft, gewinnen sie das Ding. Also sie können nur verlieren in der Situation. Sie können sich selbst schlagen. Spanien für mich, du hast nicht den Druck, du hast nicht die Erwartung, du hast nicht diese, boah, der und der und der
die
muss.
Breite.
Ha, ja, Trainer, De La Fuente, Digga, der macht den krankesten Trainerjob, den ich seit weiß ich nicht wie vielen Jahren gesehen habe.
Oder er gibt mir irgendwelche Vibes, ich bin bis heute nicht drauf gekommen, welche Vibes er mir gibt, so optisch auch und so.
Aber du hörst nix, weder von ihm noch über ihn so. Man sagt immer, geil, gut gemacht, stark, er hat sein Team unter Kontrolle. Ja, aber Southgate ist, bam, in your face, Digga, jede Schlagzeile ist Southgate.
Du bist, ne, also auch Dings, Captains und so. Ne?
Genau.
Du startest mit Alvaro Morata als Kapitän, der übrigens höchst kritisiert wird in Spanien.
Der ist vielleicht angeschlagen gewesen oder so, nach dem Spiel irgendein Staff-Member oder Ordner oder so ist in ihn reingerutscht.
Nee, das war nicht direkt ein Ordner, ja, es war irgendjemand Höheres von den Ordnern.
Ist reingerutscht und dann ist er ein bisschen gehumpelt, Digga, wir hoffen nichts Schlimmes.
Knie.
Heftig, Digga. Das ist einfach krass. Ja, am Ende, ich bin gespalten, Digga. Ich sag 51% England. So gespalten, Digga.
Ey, bei mir ist ganz klar 50-50.
Ja, absolut, aber 50-50. Digga, du kannst nicht sagen, ja, ich tippe unentschieden.
Doch. Elfmeterschießen. Ja, und da ist es dann kein Können mehr.
Sag einfach, Digga, du hast einen Podcast, du musst Statements machen, Junge.
Statements?
Ja, mach ein Statement.
Ich sag Hattrick Jamal. Nein, ich sag, Spanien gewinnt das. Weil sie in diesem Spiel zeichnet sich ein Rodri aus. Seine Qualität macht den Unterschied.
Weißt du, wer Rodris letzte Siegesserie
gebrochen hat? Arda Güler.
Nein. Kobe Mainoo, Bruder.
Ja.
Die City war ja immer ungeschlagen.
Ja.
Mit Rodri. Vielleicht ein Omen. Bruder, ich will, dass England gewinnt. Ich sag's, wie es ist. Ich weiß nicht, warum, Digga. Ihr könnt mich auch an den Pranger stellen, mich fertig machen. Aber ich sag, England soll's machen.
So. Schauen wir mal. Gebt mal eure Tipps ab. Tipps kommen bei Instagram. Kommentiert fleißig.
Spanien wird gewinnen, Digga. Aber ich will, dass England gewinnt. So.
Eben klang das anders.
Spanien wird gewinnen.
Digga,
das sind einfach mehr Turniermannschaft.
It is what it is. Leute. AM fast vorbei.
Check nächste Patreon Folge ab. Sind wir nehmen noch eine Folge Patreon auf. Und dann würde ich sagen, das war's von
Stege Lobster.
Das Beste vom Besten.
Peace und haut rein. See, we, yes.